Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Viele Gottesdienste fallen auch aus und umso mehr bin ich froh, dass ihr hier seid. Die zu Hause natürlich auch. Ich hoffe, ich darf mal wiederkommen, damit ich euch mal in voller Pracht sehen kann, in der ganzen Schönheit, dass ihr alle vor Ort seid und dass man sich wirklich begegnen kann. Aber auch so, wir machen das Beste draus. Ich hoffe, ich kann euch zu Hause mit reinnehmen. Es wird ein intensives Thema, es wird ein schwieriges Thema. Ich hoffe, ihr seid konzentriert, ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen. Ich bin überzeugt, es hat wirklich Relevanz für unser geistliches Leben. Es hat wirklich Bedeutung. Es scheint so weit weg, es scheint so weit von einem fremden Planeten zu sein, nichts mit unserer Realität zu tun zu haben. Aber ich bin überzeugt und ihr werdet mir, glaube ich, am Ende zustimmen. Es hat Relevanz, es hat Bedeutung. Und das bringe ich hoffentlich auch gerade in der Predigt nochmal zum Ausdruck. Ich fange an allgemein. Nicht jeder ist informiert über uns, wer wir sind, Open Doors. Open Doors ist, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, Open Doors ist ein überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das seit 65 Jahren mittlerweile sich für verfolgte Christen weltweit einsetzt. Angefangen hat das mit dem Schmuggeln von Bibeln in Länder, in denen Bibeln und christliche Literatur verboten waren. Das war damals vor allen Dingen die Sowjetunion mit den Satellitenstaaten. Das war komplett der eiserne Vorhang, geschlossen, blockiert. Es war kein Zugang zu den Christen vor Ort. Die Christen selber standen enorm unter Druck, haben Verfolgung massiv erlebt. Und das war ein Holländer, der Bruder Andrew, der dann angefangen hat, einfach sein Auto voll mit Bibeln zu machen, weil er die Not gesehen hat, und über die Grenzen zu fahren. Und er hat, das kann ich euch nicht vorenthalten, er hat ein Gebet gesprochen. Damals war das ja nicht so, man wurde nicht einfach durchgewunken, wenn man zur Grenze kam, sondern man wurde wirklich auf den Kopf gestellt. Man wurde durchsucht, der Wagen wurde komplett durchleuchtet, man selber wurde kontrolliert. Und er hat, bevor er zur Grenze kam, zu diesen Zollbeamten, Grenzbeamten, oft Soldaten bewaffnet, hat er immer dieses Schmugglergebet gesprochen. Und er hat gebetet, Herr Jesus, du hast damals, als du auf der Erde warst, blinde Augen sehend gemacht. Ich bitte dich, dass du jetzt sehende Augen blind machst. Und er bekennt und er bezeugt, und ich glaube ihm das, ein unglaublich mutiger Mann und Glaubensheld, wenn man so sagen darf, aber er bekennt, dass er nicht eine einzige Bibel bei all diesen Aktionen verloren hat, nicht eine einzige. Preis den Herrn. Das ist etwas, was wir immer noch machen. Wir schmuggeln, wir bringen Bibeln hinaus in die Welt, in Länder, wo es schwierig ist, welche zu haben. Auch christliche Literatur, Kinderbibeln etc. Neue Bereiche sind hinzugekommen. Wir haben zum Beispiel, um das zusammenzufassen, Traumazentren für Christen, die massiv Verfolgung erlebt haben. Entführung, Vergewaltigung, Misshandlung, Folter, wo wir ihnen helfen, diesen Heilungsprozess zu durchleben. Wir haben Safe Houses mit Partnerorganisationen. Gerade in muslimischen Ländern, wo Christen unmittelbar in den eigenen vier Wänden schon in Lebensgefahr schweben, wenn sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Christen werden umgebracht. Und zwar nicht durch fremde Hände, oft durch die Hände der eigenen Familie. Und sie müssen unmittelbar dann auch dort raus, Zufluchtsstätte, sich neu fassen, orientieren, sammeln und schauen, wie es weitergeht. Wir unterstützen das. Mikrokredite. Familien, die alles verloren haben, weil sie flüchten mussten oder weil der Ernährer der Familie im Gefängnis ist. Wir gehen hinein und bringen durch Mikrokredite wieder ein wenig Würde und wenig Perspektive hinein. Das kann eine Waschmaschine sein, das kann einfach nur eine Nähmaschine oder irgendwelche schlichten, für uns hier in der freien Welt, banalen Dinge sein. Aber das bringen wir hinein und es erschafft für sie eine neue Perspektive und einen Neustart, nach vorne schauen und neu Mut fassen. Ein wichtiger Bereich sind Ermutigung. Worunter, das müsst ihr euch merken, worunter Christen vor allen Dingen in Verfolgung leiden, ist nur natürlich die Verfolgung, aber vor allen Dingen das Gefühl, in dieser Situation komplett alleingelassen und vergessen worden zu sein vom Rest der Welt. Dieses Gefühl von den Christen in der freien Welt komplett ignoriert und vergessen worden zu sein. Das ist das, worunter sie vor allen Dingen zu leiden haben. Und diese Ermutigungsprojekte dienen eben genau dem entgegenzuwirken. Ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist Reisen. Das heißt, ich lese mir das nicht nur an, sondern wir reisen in die Länder und beobachten das, was vor Ort wirklich passiert. Wir schauen mit eigenen Augen, und das, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, das bringen wir euch hier in die freie Welt. Wir sind sozusagen Brückenbauer. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir sind Ermutiger. Wir gehen hinein und ermutigen sie und zeigen ihnen, nein, ihr seid nicht vergessen. Wir sehen eure Not. Wir fühlen mit euch, wir kämpfen mit euch. Wir sehen das und wir reichen euch die Hand sozusagen. Das ist so wichtig. Wir haben Ermutigungsprojekte und das gilt, da könnt ihr sogar teilnehmen. Wir haben Schreibaktionen. Das ist so großartig, ein Strahlen in den Gesichtern der Christen zu sehen, wenn sie einen Sack voll Ermutigungskarten bekommen, wo ihnen gezeigt wird, ihr seid nicht vergessen, obwohl ihr flüchten musstet und Verfolgung erlebt habt. Ich habe sogar Karten dabei, hinten auf dem Tisch. Das ist so ein Infotisch, den ich aufgebaut habe. Für die, die zu Hause sind, die können auf unserer Homepage nachschauen. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Aktiv werden. Da könnt ihr drunter gehen und schauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ihr ganz aktiv, ganz konkret selber auch mit teilhaben könnt an diesen Geschichten. Vor allen Dingen eben diese Schreibaktion. Was noch? Wir haben Schulung, ganz wichtig. Wir gehen in Länder, wo wir beobachten, dass Verfolgung sich vielleicht anbahnt. Wir schauen, wenn sich da irgendwas zusammenbraut, dann gehen wir schon im Vorfeld hinein und versuchen, die Christen darauf vorzubereiten, damit sie nicht überrannt werden von dem, was dann geschieht. Das ist dann manchmal so überwältigend und so groß, dass man rein menschlich gesehen eigentlich völlig überfordert ist mit der Situation. Schulung, ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Und das vielleicht abzuschließen mit dem, das Letzte vielleicht, das sind ganz einfache, banale Nothilfeprojekte wie in Syrien oder in Nigeria, in anderen Ländern auch. Vielen Dank. Danke. Wo wir ganz schlicht und einfach Nothilfeprojekte haben. Das heißt, wir versorgen mit Arzneimitteln, mit Kleidung, mit Lebensmitteln, mit all dem, was dann Not ist und unterstützen die Gemeinden in der Richtung. Ihr seht, das hat mit dem Schmuggeln ganz einfach mit ein paar Bibeln, die im Auto lagen und über Grenzen gebracht worden sind. Es ist so viel größer geworden, wir arbeiten weltweit. Aber das soll jetzt mal als Überblick reichen. Können wir die Präsentation starten? Die Präsentation? Ja, perfekt. Genau. Ich sage jetzt was, ich weiß nicht, ob das jedem von euch bewusst ist. Wir leben in einer Zeit, wo noch nie in der Geschichte der Christenheit, angefangen in Jerusalem, damals mit der ersten Gemeinde, wir leben aktuell in einer Zeit, wo noch nie so viele Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt worden sind. Sie haben nicht gegen ein Gesetz verstoßen, weil selbst in Nordkorea, in all diesen Ländern herrscht laut Verfassung Glaubensfreiheit. Also sie haben gegen kein Gesetz verstoßen. Das einzige Gesetz, was sie gebrochen haben, ist, sie glauben an Jesus Christus. Sie sind keine Vergewaltiger, nicht Mörder, nicht Diebe oder sonst irgendwas, sondern sie leiden, weil sie an Jesus Christus glauben. Und noch nie wurden so viele aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Ich habe eine absurd hohe Zahl, die liegt bei 260 Millionen Christen aktuell, die verfolgt werden. Ihr seht, wenn ihr jetzt auf die Karte schaut, ihr seht, das ist ein richtiger Gürtel, der sich hier auftut, vor allen Dingen so ab dem 10. Breitengrad. Das fängt hier in Kolumbien an, das ist hier Mexiko, eigentlich gehört Mexiko dazu, war letztes Jahr noch in dem Index dabei. Vielleicht ganz kurz zu dem Index. Wir messen diese Zahl, die ich eben genannt habe, eben mithilfe dieses Instruments, diesem Werkzeug, diesem Weltverfolgungsindex. Das ist die Liste der Länder, in denen Christen am meisten Verfolgung erfahren. Wir haben hier rechts, ganz rechts, so eine Rangliste, die fängt bei 1 an, hört bei 50 auf. Tatsächlich gibt es aber 23 Länder mehr, in denen Christen Verfolgung erleben. Wir haben nur bei 50 einen Punkt gemacht, um einfach den Überblick auch zu wahren. Und das ist ein breiter Gürtel, wie gesagt, der sich hier auftut. Kolumbien, hier ist es der Guerillakrieg gegen die Regierung, gegen die Militärs. Mexiko ist es der Drogenhandel, Entführung, Schutzgelderpressung, Katholizismus, der teilweise mit Okkultismus vermischt ist, Animismus vermischt ist in Mexiko. In Nordafrika, da gehe ich gleich auf Algerien ein und das geht weiter bis nach Nordkorea. Ich könnte viel zu den einzelnen Ländern sagen, aber das soll als Überblick einfach mal reichen. Algerien, ich habe es eben erwähnt, Algerien ist ein leidgeprüftes Land, ein sehr leidgeprüftes Land. Das fing schon eigentlich im Zweiten Weltkrieg an, wo Algerien selber und ganz Nordafrika eher Schauplatz von diesen von diesen Auseinandersetzungen zwischen den Alliierten und zwischen dem Nazireich mit seinen Verbündeten. Da war Algerien unter anderem das Land, was dann eben viele Opfer deswegen auch bringen musste, sehr leiden musste deswegen. Und seitdem hat das eigentlich nicht aufgehört, dass ein dunkles Kapitel dem nächsten Volk. Algerien nach dem Krieg hat eigentlich relativ schnell den Unabhängigkeitskrieg begonnen gegen Frankreich, die Besatzungsmacht. Dann waren Jahrzehnte der Diktatur, wirtschaftlicher Niedergang. Dann stieg der Extremismus auf, der militante islamistische Extremismus, mündete dann in einen Bürgerkrieg von 91 bis 99 mit über 120.000 Toten, Korruption, Vetternwirtschaft. Mittlerweile haben wir, ja, das ist eigentlich das Bild, wenn man von Algerien aus den Nachrichten hört, dann sieht das meistens so aus. Wir haben aktuell eine militärische Regierung, die mit allen Mitteln an der Macht festhält, einfach nicht loslässt. Wir haben den Extremismus, der wieder zunimmt, der solche Gesichter zeigt. Er springt über zwei, ja, genau. Und das ist die Situation, wie sie sich aktuell darstellt. Und wir kommen zu der Folie, das ist der kleine Überblick, den ich euch geben kann, was Algerien angeht. 2018, vor zwei Jahren, noch auf Platz 42, letztes Jahr auf Platz 22 und aktuell auf Platz 17 in diesem Index. Das, ihr seht, es ist eine Kurve, die steil nach oben geht, auch was die Verfolgung angeht. Wir haben insgesamt etwa 129.000 Christen, die in dem Land leben. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 0,3%, etwas darunter sogar. Das heißt, wir haben über 99% Muslime im Land. Islam ist die Staatsreligion und der überwiegende Teil der Christen, der lebt in der Kabylei. Das habe ich hier oben markiert. Ich hoffe, das sieht man genau. Und die Kabylei ist hauptsächlich von den Berbern bewohnt. Die Berber haben eine eigene Kultur, sie haben eine eigene Sprache, eine eigene Identität. Sie werden am liebsten auch unabhängig. Sie rechnen sich auch nicht wie die Mehrheit im Land betrachten sich nicht als Araber. Und vor allen Dingen dort kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und fast alles sind, und das ist das Besondere auch an dem Land, was mich auch begeistert, fast alles sind ehemalige Muslime. Alles Konvertiten, die zum Glauben vom Islam, zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das ist nach dem islamischen Recht, der Scharia, verboten. Und wenn man es genau nimmt, steht darauf sogar die Todesstrafe. Und Anhänger dieser Sichtweise gewinnen mittlerweile immer mehr an Raum und an Bedeutung. Man sieht im alltäglichen Straßenbild immer mehr Männer mit langen Bärten und Frauen mit dem Niqab, dieser Ganzkörperverhüllung. Und der gesellschaftliche Druck allgemein wächst auch immer mehr, in die Moschee zu gehen. Man wird da einfach mitgezogen. Aber der größte Druck, jetzt sind wieder, glaube ich, zwei, ja. Der größte Druck geht von der Regierung aus. Der größte Druck im Land geht von der Regierung aus. Es gibt eine Verordnung seit 2006 und seitdem diese Verordnung, die alle nicht-islamischen Glaubensgemeinschaften regeln soll, seit Inkrafttreten dieser Verordnung hat die Verfolgung massiv zugenommen. Es hat eine regelrechte Jagd auf die Christen stattgefunden und verantwortliche Stellen setzen diese Bestimmung systematisch gegen Christen ein. Und Freiheiten werden massiv beschnitten, Kirchen werden geschlossen, wie ihr hier seht. Da ist eine Tür, die ist verblombt worden, damit das auch klar ist. Das ist eine Kirche, die ist geschlossen. Die Christen werden als subversiv und als vom Ausland gesteuert angesehen. Das ist ein Fremdkörper, den sie eigentlich versuchen zu beseitigen. Ihnen wird unterstellt, dass sie mit ihrem Verhalten, mit ihrem Glaubensverhalten, mit ihrem Glaubensleben die nationale Sicherheit und die Souveränität des Staates gefährden. Und für die algerische Regierung ist jeder Bürger im Land ein Muslim. Christen haben da kein Platz. Keine einzige Kirche wurde seit 2006, seit Inkrafttreten dieser Verordnung, zugelassen. Viele Anträge wurden gestellt, die Kirche wächst, aber alle wurden abgeschmettert. Keine Kirche wurde zugelassen. Es ist eher andersrum gekommen, dass eben seit 2018 15, genaue Zahlen habe ich jetzt gar nicht, so 15 werden es etwa sein, das ist das, was ich so mitbekommen habe. 15 Kirchen wurden seit 2018, vor zwei Jahren, geschlossen. Und das werdet ihr gleich im Clip sehen, den ich zeigen werde. Neue sind hinzugekommen. Und viele Christen sind dadurch gezwungen, sich inoffiziell in Hauskirchen zu treffen. Das ist verboten. Darauf steht mehrjährige Haftstrafen. Aber das ist der Zwang, unter dem sie dann letztlich stehen. Und der Vorwurf, dem sie dann ausgesetzt sind, das sind so absurde Formulierungen, wenn man sich das so anhört. Der Vorwurf, dem sie dann ausgesetzt sind, lautet religiöse Anbetung an einem nicht dafür vorgesehenen Ort. Als ob es einen Ort dafür geben könnte. Also religiöse Anbetung an einem nicht dafür vorgesehenen Ort. Es ist allgemein gefährlicher geworden, über den Glauben zu sprechen, ihn durch Symbole oder durch Bilder Ausdruck zu verleihen. Es ist gefährlicher geworden, eine Bibel zu besitzen. Viele, viele Christen sind umgestiegen und haben nur noch eine Bibel auf ihrem Handy als Smartphone-App, weil der Besitz nicht ohne Konsequenzen bleibt. Ich zeige euch jetzt den Clip, von dem ich eben gesprochen habe.
Und vernachlässigt. Al-Islam.
Der Islam zwingt dich dazu, auf Arabisch zu beten, Verse aus dem Koran auf Arabisch auswendig zu lernen. Und oft versteht man nicht, was gesagt wird. In den kabilischen Gemeinden findet alles auf Kabilisch statt. Die Predigt, die Lieder, die Gebete. Und die Bibel ist auf Kabilisch. Die Leute sagen, wow, dieser Jesus, er versteht auch meine Sprache. Jesus ist anders als Mohammed. Und das hat viele Menschen berührt. Christen und viele andere erkennen, dass unser Gott alle Sprachen versteht. Und nicht nur Arabisch.
Doch eine Serie von Kirchenschließungen beunruhigt die algerischen Christen. Es gibt Gesetze, die öffentliche Versammlungen verbieten, bei denen ein anderer Glaube als der Islam praktiziert wird. Davon ausgenommen sind die offiziell registrierten Kirchen. Aber eine solche Registrierung wird unabhängigen christlichen Gemeinden oft verwehrt.
Sie fingen an, viele Kirchen zu schließen. Wir bekamen viel Ärger mit der Polizei. Ihr Ziel war es, alle Kirchen zu schließen, zumindest die meisten. Sie sagten uns, dass jede Gemeinde einen eigenen Antrag stellen müsse, um ihre eigene Genehmigung zu erhalten und ihre eigene Kirche zu bauen. Aber das kann lange dauern. Ihr Ziel ist es natürlich, alle Kirchen zu schließen und nur wenigen Kirchen ein paar Genehmigungen zu geben. In der Stadt Oran heißt es oft, sie brauchen nicht drei oder vier Kirchen, sie brauchen nur eine Kirche. Wir registrieren nur eine Gemeinde. In Tizi Ouzou, in der Kabylei, brauchen sie auch nicht 20 oder 30 Kirchen. Wir geben ihnen die Genehmigung für zwei. Die Regierung will so viele Kirchen wie möglich schließen und nur wenige Kirchen genehmigen. Aber mit Bedingungen. Vielen Bedingungen. Eine davon, keine Prediger aus dem Ausland einladen. Nicht dies zu tun, nicht das zu tun. Dies ist verboten, das ist verboten. Und wenn man nur eine davon nicht einhält, können sie jederzeit kommen, um die Kirche zu schließen.
Wo viele Kirchen geschlossen werden, wächst stattdessen die Zahl geheimer Hauskirchen. Doch es fehlt an christlichen und erfahrenen Leitern, die die Christen in ihrem Alltag und der Verfolgung unterstützen.
Die meisten Christen kommen aus einem muslimischen Hintergrund, fast alle von ihnen. Sie müssen erst lernen, was es bedeutet, ein christlicher Ehemann oder eine christliche Ehefrau zu sein. Was bedeutet es, ein christliches Paar zu sein? Wie erzieht man Kinder? Wie können wir diesen Menschen helfen? Wie sollen wir reagieren? In Algerien gibt es einen großen Bedarf an Unterricht und Pastoren. Das ist einer der Gründe, warum die algerische Kirche geschwächt ist. Die algerische Kirche kann derzeit das große Potenzial, das Gott ihr gegeben hat, nicht nutzen. Denn die Zahl der Christen in Algerien ist unglaublich. Das bedeutet, das Potenzial ist enorm. Aber wir brauchen Unterricht und christliche Lehrer.
Die Christen in Algerien haben Hoffnung. Doch sie brauchen unser Gebet.
Ich glaube, dass Algerien Christen braucht. Mehr als früher. Und durch Gottes Gnade wird unsere Verzweiflung in Hoffnung auf Christus verwandelt werden. Ich bete sehr viel dafür, dass Gott uns hilft, eine sehr tiefe, sehr persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Denn ich sehe, dass dies der Schlüssel zu allem ist. Und ich bete auch, dass er immer das erste Ziel in unserem Leben bleiben wird. Und dass Gott uns algerischen Christen helfen wird, uns täglich nach seinem Bild verwandeln zu lassen. Aber ich bete auch, dass Gott unseren Glauben schützt. Das ist sehr wichtig. Mein Gebet ist, dass Gott uns benutzt, um so viele Algerier wie möglich zu erreichen. Meine Hoffnung ist es, allen Algeriern von Jesus zu erzählen. Das ist meine Vision.
Das ist meine Vision.
Trotz all dieser Schwierigkeiten, und das ist etwas, was ich in vielen Ländern beobachte, trotz all dieser Schwierigkeiten und dieser Bedrängnis und dieser Not, die Gemeinde wächst. Gott ist nicht aufzuhalten. Im Iran Platz 9 auf dem Index, es gibt Stimmen, die sagen, es gibt kein Land der Welt, wo gemessen an der Bevölkerung so viele Menschen zum Glauben kommen. Und Iran, dieser schiitische Gottesstaat mit dem Geheimdienst, der mit massiven Mitteln ausgestattet ist, Die Christen erfahren so viel Druck und die Gemeinde wächst. Die Gemeinde in Algerien, sie wächst. Die Gemeinde in Indien, sie wächst. Die Gemeinde in China, der Druck nimmt wieder zu, hat sich um 20 Plätze verschlimmert, in den letzten 2 Jahren auch. Die Gemeinde wächst und sie bitten uns, genauso wie eben auch gehört, sie bitten uns, wenn ihr Gebete sprecht, dann betet für Leiter. Wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Neubekehrten, damit wir sie auffangen können, damit wir ihnen Lehre und Futter geben können. Die Gemeinde Gottes, die Verfolgung nimmt zu, das habe ich deutlich gemacht, aber die Gemeinde Gottes ist nicht aufzuhalten. Sie wächst und sie wächst und sie wächst und sie wächst. Und das wird auch so bleiben. Das Verlangen dieser Gemeinden in Algerien nach Wachstum ist enorm ausgeprägt. Wir wissen von Pastoren, die jedes Jahr hunderte von Glaubenstaufen durchführen, weil Menschen sich von Islam zu Jesus Christus bekehren. Und ihre Bitte, das habe ich am Anfang jetzt nicht gesagt, aber das spricht auch aus dem, was er gesagt hat, ihr Wunsch ist, bitte betet für uns. Bitte betet für uns. Eben dieses, das hören wir, wenn wir dorthin reisen, so wie ich am Anfang erzählt habe, wenn wir hinreisen und mit ihnen reden, dann fragen wir sie, was braucht ihr, wie können wir euch helfen, wie können wir euch unterstützen. Das Erste, was wir überall, in welchem Land auch immer, wo wir auch immer sind, das Erste, was wir hören, ist, bitte betet für uns. Sie wissen um die Kraft des Gebetes, sie wissen um die Power des Gebetes, sie wissen um die Möglichkeiten, die dahinter stecken, die wir oft in der freien Welt so ein bisschen vermissen, diesen Blick dafür. Und ich möchte das jetzt auch tun mit euch gemeinsam. Normalerweise würden wir kleine Gruppen bilden, sodass so viele wie möglich auch mitbeten von euch. Und die zu Hause wären natürlich dabei. Jetzt machen wir das, haben wir gesagt, aufgrund von Corona machen wir das anders. Wir haben 2, 3 Vertreter, glaube ich, die mit nach vorne kommen, die stellvertretend für die Gemeinde beten und für die zu Hause gilt und hier, dass ihr innerlich einfach mit dabei seid und mitbetet.
Annemarie gebeten und Samuel stellvertretend für uns die Stimme zu erheben, aber das sind nicht einfach nur so Stellvertreter und wir sind Zuschauer, nein, wir beten mit und wir sagen laut Amen und machen uns eins im Gebet, ja? Annemarie, kommst du bitte nach vorne? Genau, die Gebetsanliegen wurden ja genannt. Lass uns doch auch aufstehen, das hat oft auch mit einem inneren Aufstehen, ne? Und wirklich von ganzem Herzen mitbeten für unsere Glaubensgeschwister.
Vater im Himmel, wir sind so dankbar erstmal für die Freiheit, die wir hier haben. Wir sind so dankbar für deine Gnade, was hier ist. Und wir sind so dankbar, dass du hier, genauso wie du bei uns bist, bist du bei denen in Algerien, bist du bei denen in Iran, bist du bei denen in überall auf die Welt, wo unsere Brüder, unsere Geschwister verfolgt werden. Und wir machen uns eins jetzt mit unseren Geschwistern weltweit und besonders die in Algerien, Herr. Wir machen uns eins mit ihnen und wir danken dir. Du hast gesagt, dass wir ein Leib sind. Und wenn ein Glied an diesem Leid schmerzt, dann schmerzt das Ganze. Und so, wir machen uns eins und unsere Herzen schmerzen jetzt für unsere Geschwister. Und wir können diesen Leid, was sie da tragen und was sie durchmachen, gar nicht wirklich verstehen, weil wir nicht in ihrer Lage sind. Aber wir machen uns eins mit ihnen und wir schreien mit unseren Herzen und wir schreien mit unserer Stimme. Wo sie vielleicht nicht die Freiheit haben, deinen Namen in der Öffentlichkeit anzurufen, wir erheben unsere Stimmen. Wir erheben unsere Herzen und wir schreien, Jesus, komm und bewege, komm und bewahre, komm und beschütze, komm und brich durch. Wir schreien, Jesus, sie brauchen deine Hilfe, sie brauchen deine übernatürliche Eingreifen, sie brauchen deinen Trost, sie brauchen dich, sie brauchen deine Gegenwart, sie brauchen deine Kraft, sie brauchen alles, was du verheißen hast in deinem Wort, sie brauchen diese Ermutigung, sie brauchen deine Stimme zu hören, sie brauchen dich. Wir schreien aus mit unseren Stimmen für sie, Herr, komm, komm und sprich ihnen, jeden Einzelnen an, in den Not, in den dunkleren Momenten, da wo sie enttäuscht sind, wo sie entmutigt sind, wo sie schmerzen, wo sie Verlust erleben, wo sie runtergebracht sind, wo sie Druck erfahren von außen. Herr, ich bete, dass dein Wort, deine Wahrheit, deine Stimme, sie mit deinem Rema-Wort durch den Heiligen Geist, dass du sie ermutigst, dass du zu denen sprichst in dem Moment, dass deine Stimme lauter wird als die anklagende Stimme. dass deine Stimme, sie, dein Wort sie erquickt, wie du gesagt hast, dass du erquickst unsere Seele. Und du wirst uns ein Joch geben, du wirst das schwere Joch tragen und du wirst uns ein leichtes und sanftes Joch geben. Ich bete für übernatürliches, kraftvolles Erfahren von dein leichtes Joch. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das geschehen kann, aber das ist, was du ausgerufen hast, Jesus. So, wir halten fest, wir bringen dein Wort und deine Verheißungen. Wir beten, du hast gesagt, oder Paulus hat geschrieben, dass als er Verfolgung erlebte, er sagte, äußerlich sind wir immer wieder runtergebracht, sind wir geschlagen, sind wir in Zweifeln, sind wir die ganze Zeit so verfolgt, aber innerlich, Durch dich, Gott, werden wir jeden Tag erneuert, werden wir jeden Tag gestärkt, werden wir durch Gott, den Heiligen Geist, Gott, der alles Trostes ist, getröstet. Und dann geben wir diesen Trost weiter an denen mit dem gleichen Trost. Und wenn wir leiden, den Leid, was Christus gelitten hat, dann werden wir auch die Auferstehung und den Sieg erleben, den er erleben hat. Und wir danken dir für diese Hoffnung und diese Wahrheiten und wir beten das für unsere Geschwister in Algerien. Wir beten, wir schreien mit unserer Stimme, komm, komm und stärke sie innerlich, komm und befreie sie, komm und greife ein, komm und schenk dein Wunder und schenk dein Wirken her. Wir beten und schreien, Jesus, 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 sei bei denen, du bist da, aber wir schreien mit unserer Stimme her, dass sie das erleben, dass sie ganz nah und persönlich das erfahren. Und wir machen uns eines mit ihnen, dein Leib, wir brauchen dich, wir sind abhängig von dir, wir brauchen dich und sie brauchen dich so sehr. Danke, dass du da bist, wir rühmen dein Blut über sie, wir setzen sie unter deinen Schutz, deine Herrschaft und dein Blut und wir beten für deine Stärke und für Stärke ihren Glauben, in Jesu Namen. Amen.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein treuer Vater bist. Ein Gott, der seine Kinder sieht. Ich möchte dir bitten um Vergebung, weil wir Menschen haben wir dich von dir weggegangen. Wir haben uns von Anfang an uns unabhängig von dir, unsere eigenen Wege gegangen, unsere Geschwistern, die heute leiden, in der ganzen Welt. Wir beten, Herr, dass du uns vergibst, Jesus. Als du Paulus gerufen hast, du hattest ihm gesagt, er hat viel für dich zu tun, aber ebenso wird er auch viel leiden, weil er vielleicht in der Vergangenheit anders gehandelt hat. Jesus, wir beten dich. Du bist ein Gott der Vergebung. Du bist ein Gott, der deine Kinder hilft. Und nun rufen wir, stellen wir in der Riese für unsere verfolgten Geschwister in der ganzen Welt, von China bis zu Nordkorea, bis nach Algerien, in den Iran und viele andere Länder, in Nigeria, wo die Menschen werden verfolgt, nicht weil sie Böses getan haben, aber weil sie an dir glauben, weil sie ihr Leben für dich entschieden haben. Herr, du sagst, der Diener ist nicht größer als sein Herr. Du würdest verfolgt, du würdest gehasst, obwohl du nur Gutes für die Menschen getan hast. Deine Jünger würden getötet, sie würden verfolgt, weil sie dieses Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht gepredigt haben, weil sie Menschen von dir erzählt, weil sie Gutes getan haben. Und Herr, du sagst, wir sind nicht anders. Aber du hast uns verheißen, du hast versprochen und sagst, siehe, ich bin mit euch, selbst in Schwierigkeiten, selbst in Leiden, werde ich euch nicht allein lassen. Jesus, du bist auf der Rechte des Vaters und du siehst, du schaust die Leid, die Schwierigkeiten, die deine Kinder, die Menschen auf dieser Erde, Menschen, die an dir glauben, durchgehen. Wir beten, Herr, dass du kommst. Denn unsere Geschwister rufen nicht, sie fragen nicht etwas anders. Sie fragen mehr, nur mehr von dir zu haben. Sie wollen mehr in dir stark bleiben. Sie wollen fest in dir bleiben. Sie wollen nicht aufhören. Sie wollen nicht aufgeben. Sie beten um Hilfe. Sie beten um geistliche Hilfe. Sie beten um Unterstützung. Und du bist der große Anker in Zeit der Not. Du bist die Pfeile, die uns trägt, die Pfosten, die uns hält. Und darum vertrauen wir unseren Geschwistern, die verfolgen Geschwistern an dir, Jesus. Wir beten, dass du sie hilfst. Wir beten, dass du uns gebrauchen als Werkzeug, auch sie zu unterstützen, sie zu ermutigen, sie die Halt, die sie brauchen, zu erreichen, zu geben, Jesus. Wir beten dich, Herr. Wir wissen, dass du weißt, es tut unser Herz weh, es tut dir mehr. Aber wir beten, Herr, dass du kommst, denn du bist die einzige Hoffnung, die wir haben. Du bist die einzige Hilfe, die wir haben, Jesus. Und wir danken dir, dass du treu bist in allem, was du uns gesagt hast. Und es ist nicht etwas Überraschendes. Es ist dein Wort, aber du bist treu auch, dein Wort zu tragen und zu erfüllen. Danke, Papa. Wir ehren dich. In Jesu Namen. Amen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt zu der Übertragung kommen zu uns. Ich möchte jetzt die Brücke zu uns bauen. Was hat das Thema eigentlich mit uns zu tun? Welche Relevanz hat das für uns? Wo stehen wir bei dem ganzen Thema eigentlich? Ich habe ein bisschen einen themenfremden Text, der wird euch vielleicht erstmal verwundern, aber ich bin überzeugt, ich werde ein paar Linien ziehen und ich bin überzeugt, am Ende werdet ihr merken, worauf ich hinaus will. Und ich hoffe, es gibt ein schönes Gesamtbild, sodass ihr einfach mit hineingenommen seid in dem Ganzen. Ich lese den Text mal vor. Und zwar steht er in 2. Mose 19, Vers 1 bis 8. 2. Mose 19, Vers 1 bis 8. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und da steht Folgendes. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen, legte ihnen diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte, und da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Ich wiederhole, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Kleine Rückschau.
Israel hatte 400 Jahre Sklaverei und Unterdrückung mit Gottes Hilfe und Kraft hinter sich gebracht. Mit Gottes Hilfe und Kraft haben sie den Pharao mit dem ganzen Götterheer, der sich da dem entgegengestellt hat, dem Volk, in die Knie gezwungen, sodass sie machtlos das Volk ziehen lassen mussten. Sie haben das Schilfmeer durchschritten, das Meer wurde geteilt, sie konnten trockenen Fußes hindurchgehen und sie wurden in der Einöde, in der Wüste, mit Nahrung und mit Wasser versorgt. Also Wunder über Wunder, eine richtige Perlenkette an Wundern, die sich da aneinander reiht. Und worum geht es jetzt bei dem, was ich gerade vorgelesen habe? Wir sind an diesem Berg und sie sammeln sich, sie haben so eine Art Ruheposition eingenommen und jetzt geschieht etwas völlig Neues. Und ich bin überzeugt, das überreicht vielleicht den einen oder anderen, ich bin überzeugt, bei dem, was hier geschieht, das übertrifft alle Wunder, die vorher geschehen sind. Das übertrifft einfach alles. Alles Bisherige. Was macht Gott hier? Gott macht sich die zu der damaligen Zeit übliche und heute auch in manchen Teilen der Welt bekannte, ich komme aus dem Nahen Osten, ich weiß, wovon ich rede, das gibt es auch in der Gegend, wo ich herkomme. Gott macht sich die zu der damaligen Zeit übliche Vorgehensweise der Brautwerbung zunutze, um diesem Volk einen Bund anzubieten. Gott macht sich die zu der damaligen Zeit übliche Vorgehensweise der Brautwerbung zunutze, um dem Volk diesen Bund anzubieten. Was ich vorgelesen habe, den Text eben, das ist schlicht und einfach Brautwerbung. Nichts anderes. Das ist Brautwerbung. Und wie allgemein üblich beginnt das Ganze erstmal mit so einer Erstanfrage und man macht das auch nicht direkt, so wie man das heute geht. Man geht zu der Erwählten und sagt, was man so fühlt, sondern man nimmt einen Mittler und das ist Mose in dem Fall. Mose dient als Mittler in dieser Erstanfrage. Er wird losgeschickt und soll dann hören und schauen, ob die Erwählte überhaupt Interesse hat. Wer jetzt ein bisschen Mühe mit diesem Bild der Ehe hat oder mit dieser Brautwerbung, es gibt tatsächlich andere explizite Stellen in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die genau das auch beschreiben. Man denke jetzt nur einfach uns als Gemeinde, wir als die Braut Jesu. Das Bild ist gängig. Und Gott sagt, ihr habt gesehen, was ich kann, ihr habt gesehen, wer ich bin. Er, Jahwe, hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er hat deutlich gezeigt, dass er in der Lage ist, für den Schutz und die Versorgung seiner Braut zu sorgen. Das hat er gezeigt in der Rückschau. Er kann sie beschützen und er kann sie versorgen. Und die Antwort des Volkes ist eindeutig. In dem letzten Vers habe ich gelesen, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Das heißt, sie sagen ja. Ich will. Und das sagen sie an zwei weiteren Stellen in Kapitel 24, also dreimal insgesamt, ja, ich will. Warum? Weil dem ganzen Volk und allen, die da, den Führern, allen klar war, dass das, was Gott da macht, das ist unfassbar schön. Das ist so ein Angebot, das kann man nicht ausschlagen, das geht einfach nicht, das ist undenkbar. Das Angebot, das lehnt man nicht ab, das ist einmalig. Und die übliche Praxis danach war es dann, dass man den Vertrag oder diesen Bund schriftlich fixiert und mit einem Opfer dann offiziell beglaubigt. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Mose hat dann ein Schlachtopfer gebracht, das Volk wurde mit Blut besprengt und sie mussten sich vorher ein paar Tage reinhalten. Das heißt, mit diesem Schlachtopfer war klar, das ist gültig bis zum Tod, was wir hier machen. Das ist mit Blut besiegelt und gültig bis zum Tod, dieser Bund. Und anschließend, das war das, was dann abgerundet, das Ganze abgerundet hat, anschließend hat dann ein gemeinsames Essen stattgefunden. Und das lesen wir auch in Kapitel 24, ein paar Kapitel später. Mose, Aaron und 70 Führer des Volkes sind dann hoch auf dem Berg. Und da steht sogar, dass Gott von Ferne zu sehen war. Man konnte ihn sogar sehen. Das heißt, alle Vertragsparteien waren anwesend. Jeder Beteiligte war anwesend. Und damit war das Ganze dann offiziell abgerundet und abgeschlossen. So, und jetzt, was passiert, wenn man geheiratet hat? Dort, wo eine Ehe ist, da findet man zwangsläufig auch eine gemeinsame Wohnung. Und das ist die Stiftshütte. Die gemeinsame Wohnung. Und dieses Projekt der gemeinsamen Wohnung, das lesen wir, wenn wir dann in den Text weiterlesen, das folgt dann eigentlich direkt auf Fuß. Also das wird sofort umgesetzt. Die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und eine Wohnung hat auch eine Einrichtung. Und es ist interessant zu schauen, Gott hatte ja ganz genaue Vorstellungen, wie das auszusehen hat. Es ist interessant zu schauen, wie er sich so eingerichtet hat. Und ich möchte nur eine Sache hervorheben, um deutlich zu machen, worum es Gott bei dieser Stiftshütte, bei dieser gemeinsamen Wohnung eigentlich im Kern ging. Und das haut euch um. Das ist wirklich großartig. Und das ist der Leuchter. Ich habe mal ein Bild von dem Leuchter mitgebracht. Das ist einer dieser Einrichtungsgegenstände. Eben bei diesem Leuchter wird deutlich, worum es eigentlich wirklich geht, die Menorah. Was sehen wir hier? Wir sehen, dieser Leuchter hat ja eine eigentümliche Gestalt. Das ist jetzt auch nicht das Original. Wir wissen nicht, wie das Original ausgesehen hat. Das ist eine Nachbildung. So ähnlich wird es wohl gewesen sein. Wir sehen die Menorah, einen Hauptstamm. Dann sehen wir verschiedene Arme, die links und rechts abzweigen. Man könnte auch sagen Äste, Stamm, Äste. Und an diesen Ästen sollten, das war ja auch eine klare Vorgabe von Gott, so sollte das aussehen, sollten Knospen sein. Blüten, Mandelblüten sollten das sein. An jedem Ast mehrere. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, zum ersten Mal, wenn man so unvoreingenommen und man so, als wenn man das zum ersten Mal sieht, dann sieht das Teil aus wie ein, es sieht aus wie ein Baum. Es sieht aus wie ein Baum. Warum stellt sich Gott ein Leuchter in der Gestalt eines Baumes in die Wohnung? Warum macht er das? Bei der Dings, bei dem, bei dem Tempel, den König Salomo im 1. Könige 7 gebaut hat, da wird das noch deutlicher. Da wird das noch deutlicher. Ich muss nochmal zurückgehen, Entschuldigung. Man behält jetzt im Blick, das ist ein Baum, in der Gestalt eines Baumes. Wenn man als Priester in den Tempel reingekommen ist, man hat einen Schritt in den Tempel reingemacht, dann sah man zur Rechten den Tisch mit den Schaubroten, mit dem Trankopfer, mit den Broten. Das heißt so Gottes Gastfreundschaft. Derjenige, der reinkam, hat direkt Gottes Gastfreundschaft gesehen, Brot und was zu trinken. Zur Linken hat man eben den Leuchter gesehen, den eben beschriebenen. Wenn man nach vorne geschaut hat, dann hat man den Vorhang gesehen, weil dahinter war das Allerheiligste. Das durfte keiner betreten, wenn dann nur der hohe Priester. Und das auch nur einmal im Jahr und auch nur mit Blut. Also es waren enorme Auflagen damit verbunden. Aber wenn man nun direkt auf diesen Vorhang schaut, nur auf diesen Vorhang, und wenn man nach oben schaut, die Deckenverkleidung, das waren Teppiche, die haben die Decke verkleidet, dann sah man eingewebt in diese Textilien, Vorhang und Teppich, die Cherubim, die himmlischen Wesen. Die waren dort künstlerisch festgehalten, eingewebt und waren dann zu erkennen. Und wenn ich jetzt folgende drei Aspekte mal hervorhebe, betone, dann sollte euch auffallen, worum es hier eigentlich geht. Cherubim, Gottes Gegenwart und ein Baum. Cherubim, Gottes Gegenwart, Baum. Ihr dürft gerne reinrufen. Der Garten Eden. Der Garten Eden. Und jetzt zurück zu dem Tempel, was ich eben angefangen habe. Beim Tempel des Königs Salomo wird das noch deutlicher. Da war mehr Platz, das wurde nochmal ganz anders und größer dargestellt. Da war mal, wenn man ins Heiligste gekommen ist vom Tempel, dann war das alles vertäfelt mit Holz. Später noch mit Gold überzogen. Aber diese gesamte Vertäfelung war voll mit Gravuren, künstlerischen Gravuren. Da waren Palmen, da waren Blätter, da waren Blüten, da waren Knospen, da waren die Cherubim eingewebt, eingearbeitet. Und da war nicht nur ein Leuchter, Entschuldigung, da war nicht nur ein Leuchter, sondern da waren 10 Leuchter, eben weil da auch mehr Platz war. 10 Leuchter in Baumsgestalt. Das heißt, das Ganze sah eigentlich aus wie ein Garten, ein richtiger Garten. Und eben nicht irgendein Garten, sondern der Garten Eden. Die Stiftshütte, und das will ich euch sagen, die Stiftshütte ist das wiedergewonnene Paradies Gottes auf Erden. Gott macht hier einen Rückgriff, er greift sozusagen nach hinten weg und holt das, was wir zerstört haben, was wir kaputt gemacht haben, er holt das wieder hervor und installiert das auf eine neue Weise hier auf dieser Erde. Und angefangen von diesem Paradies, von dieser Stiftshütte, von diesem Garten Eden aus, will er die Menschheit wieder zurückgewinnen. Das ist Gottes Plan. Das ist sein großartiger Plan. Und er hat mit Israel diesen Ehebund geschlossen, wie ich am Anfang berichtet habe. Er hat diesen am Berg Sinai diesen Ehebund, diese intimste, diese innigste, diese verbindlichste Beziehung, die Menschen führen können, hat er geschlossen. Und er möchte mit dieser Beziehung wieder zurück in den Garten Eden. Ist das nicht ein großartiger Gott? Mich bringt das zum Staunen. Was für einen Gott haben wir? Was für einen gewaltigen Gott? Es geht weiter. Die Stiftshütte musste die offene Seite, das war eine ganz klare Ansage von Gott auch, das ist ein Baum, das ist die Stiftshütte. Die ganz klare Ansage war, wenn ihr die Stiftshütte aufbaut oder wenn wo auch immer ihr sie aufbaut, die Öffnung muss nach Osten zeigen. Die offene Seite muss nach Osten zeigen. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber ich will das jetzt nur auf diesen Aspekt reduzieren. Wenn wir zurückgehen, ganz am Anfang der Bibel, dann heißt es, die Cherubinen wurden im Osten des Gartens mit dem flammenden Schwert aufgestellt, um den Zugang zum Baum des Lebens zu bewachen, damit der Mensch eben nicht zurück kann. Das heißt, der Mensch wurde, Adam und Eva wurden nach Osten hin vertrieben. Und als Kain seinen Bruder Abel umgebracht hat, dann steht da auch, er wurde noch weiter nach Osten verstoßen. Es ging immer Richtung Osten. Und mit dieser Öffnung nach Osten, macht Gott deutlich, der Weg zurück ist offen, er ist gewollt und er ist möglich. Der Weg des Menschen zurück ist offen und möglich. Die Stiftshütte ist das wiedergewonnene Paradies. Und im Aufbau und in der Ausrichtung der Stiftshütte mit der offenen Tür Richtung Osten macht Gott deutlich, ich will den Menschen zurück. Und wenn man von Osten kommt, den Weg zurücknimmt, dann wartet Gott mit dem offenen Eingang auf den verloren gegangenen Menschen. Ich musste, als ich das erste Mal so für mich verstanden habe, musste direkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken in Lukas 15. Und ich bin überzeugt, das steht da jetzt nicht in der Bibel, aber ich bin überzeugt, als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt hat, da hat er gedanklich diesen verlorenen Sohn von Osten kommt, gesehen, wie er sich auf dem Weg nach Hause zum Vater macht. Und das ist meine Überzeugung jetzt. Aber der Vorhang vor dem Allerheiligsten, das sieht man auf der Abbildung auch, der Vorhang vor dem Allerheiligsten hat allerdings deutlich gemacht, noch ist der Zugang nur eingeschränkt und bedingt möglich. Und die Erfüllung findet sich, und da komme ich jetzt ins Neue Testament, die Erfüllung findet sich in Johannes 1, Vers 14. Da steht, also ganz am Anfang, und ich werde bei dem Folgenden jetzt auch im Johannesevangelium bleiben, da steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und da steht eigentlich nicht wohnte, sondern da steht zeltete. Wörtlich steht da zeltete. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Hier wird schon ganz am Anfang des Evangeliums deutlich, Jesus ist die Stiftshütte. Und zwar nicht die Kopie von irgendwas, sondern Jesus ist das Original. Er ist die Stiftshütte. Und als Jesus Mensch wurde, da tat er das in der Gestalt der Stiftshütte. Und Jesus ist somit nicht nur die Stiftshütte, sondern er ist in Person das verloren gegangene Paradies. Jesus ist das Paradies in Person. Und wie bei der Stiftshütte, da lesen wir ja auch in der Stiftshütte, dass da immer wieder auch sich die Wolkensäule und die Feuersäule manifestiert hat. Und manchmal so massiv, dass die Priester ihren regulären Dienst gar nicht tun konnten, weil einfach Gottes Gegenwart so groß und so mächtig war. Und wir lesen in Kolosser 2, Vers 9, in ihm, in Jesus Christus, hat die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig Platz genommen. Sie wohnt in ihm, in Jesus Christus, genau diese Fülle. Und ein Kapitel später, in Johannes 2, Vers 19, da schafft Jesus schließlich sogar selber diese direkte Verbindung. Und er sagt, stehend im Tempel zu den Zuhörern, brecht diesen Tempel ab. Also er meint sich selbst ja damit, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. In seiner Person finden wir alle Elemente der Stiftshütte wieder. Opfer, Wasser, Reinigung, Brot, Leuchter, Vorhang. Und das zeigt sich vor allen Dingen in den Ich-Bin-Worten. In Johannes 6, Vers 35, Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. In Kapitel 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und hier wird deutlich, um was für einen Baum es sich eigentlich handelt. Das ist nicht irgendein Baum, das ist der Baum des Lebens. Gott hat sich den Baum des Lebens in die Stiftshütte, in seine Wohnung gestellt. Und Jesus selbst, in seiner Person, er ist dieser Baum des Lebens. In Kapitel 10, Vers 9, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht. Und hier ist klar, und das sehen wir dann nach seiner Kreuzigung auch, der Vorhang ist zerrissen, er gilt nicht mehr, er ist entfernt. Die Tür Jesus ist offen und jeder, der durch ihn hindurchgeht, hat den freien Zugang ungehindert und für alle Zeiten ungehindert, nicht mehr über den Mittler, Hohepriester oder wen auch immer, Zugang zu diesem Thron Gottes. In Kapitel 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das erinnert an den Stab Aarons, der Sprossen getrieben, Blüten und Mandeln hervorgebracht hat. Das war ein totes Stück Holz. Sobald du einen Ast oder einen Stamm oder irgendwas vom Baum entfernst, ist es tot. Und Gott hat hier irgendwas, nämlich diesen Stab Aarons, vom Tod ins Leben gebracht. Es hat plötzlich wieder Leben gezeigt, vom Tod ins Leben. Genau
wie Jesus Christus. Er ist die Stiftshütte, der Garten Eden, das verloren gegangene Paradies. Er ist die wiederhergestellte Beziehung. Er ist alternativlos. Es gibt keinen Plan B. Es gibt ihn nicht. Und wenn wir den Vorhof von Osten kommend betreten, dann ist er der Reihe nach. Dieser Jesus, er ist eben dieses Schlachtopfer, was gebracht werden musste, dieses Opfer. Er ist das Wasser der Reinigung, er ist das Brot, er ist der Leuchter und er ist die Tür, weil den Vorhang gibt es nicht mehr. Und dieser Jesus ist alles, was wir in der Bundeslade finden. Er ist das Manna, er ist dieser Stab, der eben vom Tod ins Leben gekommen ist. Er ist die Erfüllung dieser Gesetzestafeln, die wir nicht erfüllen konnten. Jesus Christus ist alles, alles geworden. Er ist alles geworden. Und an dieser Stelle biege ich jetzt ab zu uns und zu unseren verfolgten Geschwistern. Bei allem, was wir tun, jeder von euch, alle, die zuhören, zu Hause, jeder hier, bei allem, was wir tun, wir wiegen, wir messen und wir beurteilen. Wenn ich beim Einkaufen bin, ich nehme Dinge aus dem Regal, ich bewerte sie. Entweder, wenn sie es mir wert sind, nehme ich sie zur Kasse und bezahle den Preis oder ich stelle sie zurück. Jetzt bei dem, was ich rede, bei dem, was ich gesagt habe, ihr bewertet, ihr messt, ihr wiegt und das ist gut so. Und wir messen das. Und das tun wir in allen Bereichen. Das tun wir in allen Bereichen. Wir messen, wir werten, wir wiegen. In jeder Beziehung tun wir das. Wir schauen immer, das ist eine Dynamik, die permanent da ist. Wir tun das unbewusst, reflexartig. In jeder Beziehung tun wir das. Auf dem Arbeitsplatz, wir schauen immer, wo stehen wir? Wie ist die Atmosphäre? Wie ist die Stimmung? Wie bewertet der andere mich? Wie bewerte ich ihn? Und das passiert andauernd. Und ich möchte, dass wir jetzt uns einen kurzen Moment nur Zeit nehmen, weil die Zeit ist schon auch fortgeschritten, kurz Zeit nehmen und uns fragen, lasst uns genauso mit diesem Werten messen wiegen, diesen Jesus wiegen. Den ich eben versucht habe zu beschreiben. Messt, wiegt und beurteilt. Was ist dieser Jesus dir wert? Was ist dieser Jesus dir wert? Wenn Jesus all das verkörpert, wirklich all das verkörpert, was ich eben beschrieben habe, dann ist dieser Jesus alles wert. Dann ist dieser Jesus jedes Opfer wert. Und das sehen unsere verfolgten Geschwister oft, muss man sagen, viel deutlicher als wir. Sie sehen, dieser Jesus ist es wert. Jedes Opfer, was wir hier bringen in der Verfolgung, er ist es wert. Es gibt keine Alternative dazu. Und wir hier, muss man traurigerweise sagen, wir hier in der freien Welt, wir sind so abgelenkt, so beschäftigt, wir haben oft gar nicht diesen Blick, wie wertvoll, wie kostbar dieser Jesus ist und welchen Preis wir bereit sein sollten zu geben für diesen Jesus. Und das Interessante ist, er hat uns auch gewogen, gemessen und beurteilt, dieser Jesus, unser Herr. Und er hat dich und mich für wert geachtet. Er hat dich und mich für wert geachtet. Wir sind es in seinen Augen wert. Du bist es wert. Ich wünsche mir, dass wir, warum habe ich mir jetzt diese Mühe gemacht mit all dem? Ich wünsche mir, dass wir von unseren verfolgten Geschwistern lernen, weil sie diesen Blick haben, der uns hier so schnell verloren geht. Es ist nicht, wie oft denkt man ja, das sind Leute, die haben Probleme, die stecken irgendwo in einem Loch und das geht nur in eine Richtung, wir sind frei, uns geht's gut, wir reichen die Hand nach unten. Aber tatsächlich hat es zwei Richtungen. Wir brauchen sie genauso dringend, wie sie uns brauchen. Und ich wünsche euch, um eurer selbst willen, dass ihr wirklich diesen Blick offen habt, euch damit beschäftigt, euch wachrütteln lässt. Für mich sind die verfolgten Geschwister wie eine Ohrfeige, die mich wachrüttelt und sagt, da ist mehr. Dieser Jesus ist mehr wert als das, was du hier in der freien Welt teilweise lebst. Das, was wir als letzten Punkt, und dann höre ich auch auf, das, was wir hier in der freien Welt haben, unser Leben hier, das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme. Wissen wir das eigentlich noch? Das Leben, was Sie führen, das ist eigentlich das Normale, wovon Jesus gesprochen hat, was er selber durchlebt, was seine Jünger durchlebt haben, was wie ein dicker, roter, blutiger Faden sich durch die Kirchengeschichte eigentlich zieht. Das ist das Normale, das, was wir hier haben.
Und das will, ich will das niemandem abstreiten oder madig machen oder wegnehmen. Bestimmt nicht. Ich lebe ja genauso wie ihr. Aber das, was wir hier haben, ist die absolute Ausnahme. Das hat es so noch nie gegeben. Und wir sollten wach sein. Wir sollten von unseren Geschwistern lernen, damit wir eben, wenn es darauf ankommt, bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Amen.